Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den Vers 135 der Sure 4, Nisa, vorgetragen von Herrn Murtaza Rahnamur.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, des sich Erbarmenden, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubend wurdet, erhebt euch stets für Recht und Gerechtigkeit, bezeugt für Gott gemäß seinem Gebot, auch wenn es zu eurem Schaden oder dem eures Vaters, eurer Mutter oder der euch Nahestehenden wäre, seien sie arm oder reich. Wenn ihr Zeugnis ablegt, so sei eure Aussage unbeeinflusst von Rücksichten ihnen gegenüber. Gott ist sicherlich geeigneter, ihre Rechte zu schützen. Lasst euch also nicht von persönlichen Gefühlen und Wünschen leiten, damit ihr nicht gegen Recht und Wahrheit bezeugt und abirrt. Und wenn ihr die Wahrheit entstellt oder aber verhehlt, nun, Gott weiß, was ihr tut.
Im Namen Gottes, des gütigen und barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstudy.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstudy.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 7. März 2024, gleich dem 17. Eswan 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Wie man ermutigt«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. IRGC-Kommandant: Widerstandsfront könnte Israel immer noch überraschen. Schwedisches Gericht weigert sich, Fall des iranischen Gefangenen Hamid Nouri zu prüfen. Inmitten eskalierender Gewalt greift Israel erneut Palästinenser an, die in Gaza auf Hilfe warten. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. IRGC-Kommandant: Widerstandsfront könnte Israel immer noch überraschen. Der Kommandeur der Quds-Truppe der iranischen Revolutionsgarden weist darauf hin, dass die regionale Widerstandsfront dem israelischen Regime noch weitere Überraschungen bereiten könnte, wenn sie mehr ihrer Fähigkeiten einsetzen würde. Der im Oktober stattfindende Krieg zwischen dem israelischen Regime und der Widerstandsfront habe gezeigt, dass die Front als integriertes Ganzes mit vielen Fähigkeiten fungiere, sagte Brigadegeneral Esmail Ghani am Mittwoch. Natürlich hat es noch nicht alle seine Fähigkeiten ausgeschöpft, sagte er und fügte hinzu, es hat sich während des Krieges auch gezeigt, dass niemand die Widerstandsfront ignorieren kann. Seit Beginn des militärischen Angriffs des israelischen Regimes auf den Gazastreifen stellen Widerstandsgruppen in der gesamten Region, vom Irak über den Libanon bis zum Jemen, eine ernsthafte Herausforderung für das Besatzungsregime dar, indem sie sowohl die besetzten Gebiete als auch israelische Schiffe oder solche, die dorthin unterwegs sind, ins Visier nehmen. Die jungen Kräfte des Widerstands, die sich früher nur auf ihre bloßen Hände und Steine verließen, um sich zu verteidigen, sind nun gekommen, um ihr Land und ihren Ruf zu schützen und Israel mit ihren Widerstandsoperationen zu bedrängen. Schwedisches Gericht weigert sich, Fall des iranischen Gefangenen Hamid Nouri zu prüfen. Der oberste Gerichtshof Schwedens hat sich geweigert, eine Berufung des iranischen Gefangenen Hamid Nouri anzuhören und bestätigte damit ein lebenslanges Urteil, das letztes Jahr vom Berufungsgericht des Landes gegen Nouri verhängt wurde. Der oberste Gerichtshof hat nun entschieden, die Berufung nicht zuzulassen. Das bedeutet, dass das Urteil des Berufungsgerichts Bestand hat, sagte das Gericht in einer Erklärung am Mittwoch. Nouri, ein ehemaliger iranischer Justizbeamter, sitzt seit November 2019 in Schweden im Gefängnis. Er wurde 2022 zu lebenslanger Haft verurteilt, nachdem ihn das Bezirksgericht Stockholm wegen Verbrechen gegen das Völkerrecht wegen seiner angeblichen Rolle bei der Hinrichtung von Kriminellen in Iran im Jahr 1988 für schuldig befunden hatte. Die Stellungnahme des Obersten Gerichtshofs Schwedens kam, während Anwälte und Rechtsexperten erwarteten, dass das Gericht politische Erwägungen ignorieren und ihn aus rechtlichen Gründen prüfen würde. Die iranischen Behörden sagen, Nouris Inhaftierung und Prozess in Schweden seien politisch motiviert und der Fall sei durch den Druck und die Propaganda von im Westen lebenden Anti-Iran-Gruppen und Einzelpersonen beeinflusst worden. Nouris Anwälte haben zudem zahlreiche Fälle von Verletzungen seiner Rechte während der Inhaftierung und des Prozesses in Schweden dokumentiert, darunter Misshandlungen durch Gefängnisbeamte, die zu seiner Krankenhauseinweisung führten. Anwälte haben auch die Anwendung des Grundsatzes der universellen Gerichtsbarkeit in Schweden in Frage gestellt, der es seinen Gerichten ermöglicht hat, den Fall zu bearbeiten. Inmitten eskalierender Gewalt greift Israel erneut Palästinenser an, die in Gaza auf Hilfe warten. Das israelische Regime hat seine monatelange tödliche Aggression gegen den Gazastreifen eskaliert, wobei die Besatzungstruppen erneut auf Palästinenser schießen, die um humanitäre Hilfe bitten. Palästinensische Medien berichteten am Mittwoch, dass israelische Kampfflugzeuge in den letzten Stunden das Flüchtlingslager Nusayrat im zentralen Gazastreifen bombardiert und dabei das Gebiet Al-Hakar in der Stadt Deir al-Bala mitten im Gazastreifen beschossen hätten. Bei dem Angriff wurde eine nicht näher genannte Zahl von Palästinensern getötet oder verletzt. Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa sagte, das israelische Regime habe auch Luftangriffe auf die Städte Rafah und Khan Yunis im südlichen Gazastreifen gestartet und dabei Dutzende Menschen getötet. Die israelische Besatzung verübte 9 Massaker an Familien im Gazastreifen und forderte in den letzten 24 Stunden 86 Märtyrer und 113 Verletzte. Das Gesundheitsministerium fügte hinzu, dass die Zahl der Opfer der Aggression seit dem 7. Oktober letzten Jahres auf 30.717 Märtyrer und 72.156 Verletzte gestiegen ist. Das Ministerium betonte, dass es immer noch eine Reihe von Opfern unter den Trümmern und auf den Straßen gibt und die Besetzung verhindert, dass Krankenwagen und Zivilschutzkräfte sie erreichen. Darüber hinaus berichtete der libanesische Fernsehsender Al-Mayadeen, dass mehrere Palästinenser im Süden des Gazastreifens verletzt worden seien, nachdem israelische Streitkräfte begonnen hätten, auf sie zu schießen, während sie auf humanitäre Hilfe warteten. Die jüngsten israelischen Verbrechen ereignen sich, nachdem NGOs und UN-Experten mehrfach Befürchtungen einer Hungersnot in dem belagerten Gebiet geäußert haben, das seit Oktober letzten Jahres durch die Besatzung völlig von der Hilfe abgeschnitten ist. Südafrika bittet IGH zu verhindern, dass Israel Hungersnot in Gaza auslöst. Südafrika hat den Internationalen Gerichtshof IGH gebeten, Druck auf das israelische Regime auszuüben, um zu verhindern, dass es eine Hungersnot im Gazastreifen auslöst, indem Tel Aviv einen völkermörderischen Krieg führt. Ende letzten Jahres verklagte das Land das Regime vor Gericht und forderte es dazu auf, Tel Aviv anzuordnen, zu versuchen, die Begehung aller Taten im Rahmen der Völkermordkonvention zu verhindern. Am Mittwoch forderte Pretoria das Tribunal auf, zusätzliche Sofortmaßnahmen gegen Israel anzuordnen, das gegen die bereits geltenden Maßnahmen verstößt. Ebenfalls am Mittwoch veröffentlichte die südafrikanische Präsidentschaft eine Erklärung, in der sie warnte, dass in Gaza die Gefahr einer umfassenden Hungersnot nun Realität geworden sei. Das Gericht muss jetzt handeln, um die drohende Tragödie zu stoppen, indem es sofort und wirksam sicherstellt, dass die Rechte, die es durch die Völkermordkonvention bedroht sind, geschützt werden, fügte es hinzu. Das Land forderte das Gericht außerdem auf, ohne eine weitere Anhörungsrunde anzuordnen, dass Israel sofortige und wirksame Maßnahmen ergreift, um die Bereitstellung dringend benötigter Grundversorgung und humanitäre Hilfe zur Bekämpfung der Hungersnot in Gaza zu ermöglichen. ASEAN und Australien fordern Waffenstillstand in Gaza, obwohl Singapur sich weigert, Hungersnöte zu verurteilen. Australien und der Verband Südostasiatischer Nationen, ASEAN, haben den anhaltenden Krieg Israels im Gazastreifen angeprangert und zu einem sofortigen und dauerhaften humanitären Waffenstillstand in dem belagerten Gebiet aufgerufen, während der heilige Fastenmonat Ramadan näher rückt. Wir verurteilen Angriffe auf alle Zivilisten und die zivile Infrastruktur, die zu einer weiteren Verschärfung der humanitären Krise in Gaza führen, einschließlich eingeschränkten Zugang zu Nahrungsmitteln, Wasser und anderen Grundbedürfnissen, hieß es am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung von Australien und ASEAN nach dem dreitägigen Gipfel in Melbourne. Wir fordern einen sofortigen und dauerhaften humanitären Waffenstillstand, heißt es in der Erklärung. Trotz einer breiten Einigkeit hinter der Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in Gaza hatten der zehnköpfige südasiatische Block und Australien zuvor Schwierigkeiten gehabt, eine gemeinsame Basis zum Krieg in dem belagerten Gebiet zu finden und waren sich über den Wortlaut einer gemeinsamen Erklärung uneinig. Ein Arbeitsentwurf der gemeinsamen Erklärung Anfang der Woche deutete auf die Spaltungen hin, die hinter verschlossenen Türen zum Ausdruck kamen, als Singapur sich einem Vorschlag widersetzte, den Einsatz israelisch geführter Hungersnöte in Gaza zu verurteilen, eine Formulierung, die Israel wütend gemacht hätte. Die Staats- und Regierungschefs schritten auch darüber, ob in der gemeinsamen Erklärung ein vollständiger Waffenstillstand oder eine eher vorübergehende humanitäre Pause gefordert werden sollte. Australien hat zuvor Waffen an Israel exportiert und dem Regime Militärhilfe für den Einsatz der Besatzungstruppen während des Völkermords im Gazastreifen und der Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeboten. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 8 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 4 Grad, Mashhad 5 Grad, Isfahan 8 Grad, Shiraz 9 Grad und Bandarabas 19 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Alireza Gulbank mit dem Titel Afsane, das heißt Märchen.
سرگشته رسیدیم شنیدی افسانه این عشق، افسانه این عشق، افسانه این عشق، در افسانه شنیدی، در افسانه شنیدی، در افسانه شنیدی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wir freuen uns, Sie zu einem weiteren Beitrag über Sohrabardi begrüßen zu können. Er hat, wie Sie wissen, im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt und ist der Begründer der islamischen Illumationsphilosophie. Shehabeddin Sohrabardi liegt zwar im syrischen Aleppo begraben, aber sein Heimatort Sohrabard gehört zum Iran. Dort kam er 1154 nach Christus auf die Welt. Unter den mehr als 50 Werken, die der noch junge Sohrabardi bei seinem Tod hinterließ, sind kryptografische Texte. Es sind symbolisch verschlüsselte Erzählungen, welche nach Ansicht von Forschern am besten die spirituellen Erlebnisse und das eigentliche Innenleben dieses iranischen Mystikers und Denkers offenlegen. Wir haben beim letzten Mal 4 Gründe dafür genannt, weshalb Sohrabardi sich dieser Methode bediente und gesagt, dass er mit dieser Schreibweise bekannte iranische Literaturgrößen wie Mulavi Rumi, Hafez Shirazi und Attar Nishaburi beeinflusste. Die Elemente, die Sohrabardi zur Verschlüsselung anwendet, lassen sich in 3 Kategorien einteilen. Die erste Gruppe davon sind Ishrari-Ausdrücke der Illuminationsphilosophie, die sich auf die Größen Licht und Dunkel im Erleuchtungskonzept dieses Philosophen beziehen. Diese Gruppe weist bei Sohrabardi keine größere Vielfalt auf. Die zweite Gruppe bilden die sogenannten Khosravani-Verschlüsselungen. Chosru Parviz ist ein berühmter sassanidischer Herrscher im vorislamischen Iran gewesen. Chosravani bedeutet auch königlich. Jedenfalls zieht Sohrabardi bei diesen Verschlüsselungen Sinninhalte aus dem antiken Iran für seine kryptografischen Aussagen heran. In der dritten Gruppe kommen die allegorischen Verschlüsselungen zu stehen, die Sohrabardi selber mit Hilfe seiner Fantasie ersonnen hat und reichlich in seinen gleichnishaften Aufsätzen einsetzt. Zu diesen Aufsätzen gehört das Werk »Der Klang des Flügelschlags Gabriels«. Zu diesem Werk liegen Randkommentare des französischen Philosophen Henri Corbin und des österreichischen Wissenschaftshistorikers Paul Krauss vor. Das Werk ist ins Französische übertragen und herausgegeben worden. Dem persischen Text hat der 1968 verstorbene iranische Literaturprofessor Dr. Mehdi Bayani, Gründer der iranischen Nationalbibliothek und Spezialist für handschriftliche Werke, drucken lassen. Musik. Dr. Zabihullah Safar erklärt in seinem Buch über die Geschichte der Sprache und der Literatur Irans bezüglich des Werkes Der Klang des Flügelschlags Gabriels: Der Schreibstil Shihabeddins in diesem Werk ist sehr schlicht und flüssig. Der Scheich verfasste diese gleichnis- und symbolhafte Abhandlung in Form einer Geschichte, begleitet von Fragen und Antworten und in einem normalen Ton und einer Art, wie sie dem Ton des Adressanten nahekommt. Deshalb kann diese Abhandlung als ein natürliches Beispiel für die persische Sprache betrachtet werden, welche unter der Bevölkerung üblich war. Allerdings ist die Prosa dieses Werkes dadurch etwas schwieriger zu verstehen, weil arabische Wörter vorkommen und der Inhalt eben mit Symbolen verschlüsselt ist. Für Dr. Zabihullah Safar deutet bereits der Titel dieser Abhandlung, nämlich »Klang des Flügelschlags Gabriels«, auf ihre Symbolhaftigkeit und ihren spirituellen Inhalt hin. Bereits vom Titel geht ein spiritueller Hauch aus. Viele Ausdrücke in diesem Werk sind geheimnisumwoben und immer wieder treten Vergleiche und komplizierte Anspielungen darin auf, die das Verständnis erschweren. Die symbolischen Ausdrücke in dieser Abhandlung gehören entweder zu den traditionellen Sinnbildern der Mystik oder es sind Ausdrücke, die nur Sohrawardi verwendet und die in der alten sufistischen Literatur noch nicht vorkommen. Sohrawardi beginnt dieses Werk im Namen Gottes, was für seinen Glauben an den einen Ursprung allen Seins spricht. Er ist ein aufrichtiger Gottgläubiger, aber herrschende konfessionell bedingte Sensibilitäten und die Lage in der Gesellschaft haben ihn dazu veranlasst, seine Aussagen mit Symbolen zu verkleiden. Diese Abhandlung handelt von einer spirituellen Himmelsfahrt des Scheich Shihabeddin. Er erlebte sie im Traum, wie sich aus der Geschichte ableiten lässt. Bevor der Scheich der Erleuchtung die Erzählung beginnt, erwähnt er sein Motiv für dieses Buch. Mit diesem Buch wollte Sohrawardi jemandem eine Antwort entgegensetzen, der sich aus Oberflächlichkeit, blindem Eifer und Mangel an Erkenntnis abfällig über die früheren Sufi-Meister, insbesondere über Abu Ali Farmadi, der im 11. Jahrhundert gelebt hatte, äußerte. Sohrawardi berichtet davon, dass diese Person dem Sufi Abu Ali Farmadi folgende Frage gestellt hatte: Warum halten die Leute im Darwischmantel einige Geräusche für den Flügelschlag Gabriels und warum sollen die meisten Dinge, die mit den Sinnen wahrnehmbar sind, der Klang seines Flügelschlages sein? Abu Ali Farmadi erwiderte ihm: Zu den Klängeln des Flügelschlages Gabriels gehörst auch du. Der hartnäckige Leugner aber ließ nicht locker und sagte: Was soll das bedeuten? Das kann doch nur sinnloses Gerede sein, wie wenn jemand Fieber hat. Angesichts des respektlosen Verhaltens dieses Mannes nennt Sohrawardi ihn einen ungebildeten Menschen und sagt: Jetzt werde ich zur Erklärung des Klanges des Flügelschlages Gabriels in aufrichtiger Absicht und aus fester Überzeugung eine Abhandlung gleichen Namens beginnen. Wenn du ein anständiger Mann bist und die Kunst des wahren Mannseins besitzt, dann solltest du ihren Inhalt verstehen und einsichtig werden. Nach der kurzen Einleitung geht die Abhandlung in eine Erzählung über. Diese beginnt zur nächtlichen Stunde und ist in der Ich-Person gefasst. Auf diese Weise entstand ein Werk, welches einen tiefen Einblick in Weisheit und Philosophie Sohrawardis bietet. Die Erzählung besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil begibt sich ein Wahrheitssuchender, nämlich der Sheikhul Ishraq selber, zum Haus der Derwische. Dieses Haus hat zwei Türen. Die eine öffnet sich zur Stadt und die andere zur Wüste hin. Der Wissensdurstige geht durch die Tür zur Wüste hinaus. Der Held der Geschichte beginnt, einen Weisen zu befragen. Dieser Weise ist der Botschafter in seinem Inneren, sein wegweisender Engel auf dem Weg zur Wahrheit. Er fragt ihn, wo denn seine Bleibe sei, und er befragt ihn über das Rätsel der Schöpfung, über die Stufen des sophistischen Weges, den Aufbau des Alls und das Reich der unsichtbaren, abstrakten Dinge. Während dieser Unterhaltung tauchen nach jeder Frage neue Fragen auf. Auf diese Weise erklärt Suhrawardi die Grundelemente der Erleuchtungslehre und die Regeln für das Betreten des Pfades, der für das Verstehen der Geheimnisse des Korans notwendig ist. Im zweiten Teil der Geschichte bietet der Schüler, welcher erneut Suhrawardi ist, seinen Meister, welcher keiner anderer ist als der innere Bote und Wegweiser aus dem ersten Teil der Geschichte, dass er ihn den größten Namen Gottes lehrt. Der Meister willigt ein und lehrt ihn als erstes eine Art Alphabet von seltsamen Lauten. Dr. Sayyid Hussein Nasr, Rezensent der persischsprachigen Werke des Meisters der Erleuchtung, sagt, dass diese Laute die Geheimnisse des sogenannten Jafr-Wissens waren. Jafr steht unter anderem für ein inneres Wissen, welches mit Hilfe von Zahlensymbolik die Bedeutung von Buchstaben und Wörtern darlegt. Dann sagt ihm der Bote, dass Gott Wörter, das heißt Geschöpfe, erschaffen hat, wie die Engel, und dass er ein höheres Wort erschuf, das weit über den Engeln steht, so wie das Licht der Sonne über den Sternen steht. Der Mensch selber ist ein Wort Gottes, denn wenn Gott etwas erschaffen will, spricht er nur sei, und dann ist es. Der Mensch ist ein Klang von Gabriel. Die Fittiche Gabriels sind über Himmel und Erde ausgebreitet. Diese diesseitige Welt ist die Welt der Schatten. Der Westen, das Weltliche, ist nichts anderes als der Schatten der linken Schwinge Gabriels, und die Welt der himmlischen Strahlen oder der Osten ist nichts anderes als die Ausstrahlung vom rechten Flügel Gabriels. Auf diese Weise sind alle Wesen in dieser Welt durch den Klang des Flügelschlages Gabriels entstanden. Dank des Wortes und durch den Klang des Flügelschlages dieses Engels, der Gott nahe steht, ist der Mensch entstanden. Und durch das Wort, nämlich mit dem göttlichen Namen, findet er zur Vollkommenheit und erreicht seinen ursprünglichen Zustand und seinen Ursprung. In diesem Werk hat Suhrawardi aus der Sicht göttlicher Weisheit die grundlegenden Elemente seiner Erkenntnistheorie vorgelegt. Er hat sich, gestützt auf die traditionellen Sinnbilder der sophistischen Poesie und Prosa, mit den Meinungsverschiedenheiten zwischen den Vertretern der reinen Vernunft und den Befürwortern des mystischen Weges befasst. Der Grund für seine verschlüsselte Sprache kann darin liegen, dass er die Ästhetik erhöhen und sein Wort verfeinern und durch spirituelle Faszination seine Schüler anregen wollte. Die Titel, die er für diese Art von Abhandlungen jeweils gewählt hat und ihre schöne Gestaltung, zeugen für seine einmalige Fantasie und seine Feinfühligkeit. Liebe Hörerfreunde, über diesen iranischen Denker des 12. Jahrhunderts nach Christus werden Sie beim nächsten Mal noch mehr erfahren. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Ali Reza Eftekhari mit dem Titel Subh Sefid, auf Deutsch Weißer Morgen.
بسته از ما بگسل هسته یک شود پرند مرا ای گل مرا مشو از من جدا شب غربت کجا من تا من کجا
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Beitrag unter dem Titel Wie man ermutigt. Weiterhin guten Empfang.
Einige sind aus Achtlosigkeit, Stolz, Eifersucht oder ähnlichen Gründen niemals bereit, andere für etwas zu loben oder zu einer Sache Ansporn zu geben. Andere sind so aufgewachsen oder haben sich dahingehend selbst so erzogen, dass es ihnen ganz leicht fällt und sogar Freude bereitet, positiv über andere zu sprechen und ihre guten Seiten hervorzuheben. Der Mensch hat ein natürliches Bedürfnis angespornt zu werden. Ansporn und Anerkennung trägt erheblich zum Fortschritt eines Menschen bei. Ansporn motiviert und gibt Hoffnung. Allerdings sind dabei einige Dinge zu beachten, da sich ansonsten nicht das gewünschte Ergebnis einstellt. Imam Ali alayhi salam hat über die Bedingungen für Lob und Ansporn zu Malik Ashtar, einem seiner treuen Anhänger, gesagt: Du darfst niemals den guten und den schlechten Menschen auf die gleiche Art behandeln, denn dies führt dazu, dass die Guten ihr Interesse an guten Taten verlieren und dass die Schlechten zu schlechten Taten angeregt werden. Jemand, der gelobt und angespornt wird, empfindet Zufriedenheit und gewinnt Selbstvertrauen. Er wird zu größerem Eifer sowie dazu angeregt, auch Probleme anzugehen, die schwieriger sind. Aber jemand, der Undank oder sogar Tadel erfährt, wird enttäuscht und desinteressiert. Er fühlt sich herabgesetzt und kann seine Fähigkeiten nicht optimal nutzen. Auch wirkt es sich günstig auf andere aus, wenn ihnen gegenüber ein rechtschaffener und verdienstvoller Mensch gelobt wird, denn dadurch werden sie motiviert, sich selber auch lobenswerte Eigenschaften zuzulegen. Wenn jemand für eine gute Tat gelobt werden soll, sind einige Punkte zu beachten, damit sich das Lob positiv auswirkt. Ohne deren Beachtung kann das Resultat gleich null sein oder sogar negativ ausfallen. Erstens muss jeder mit etwas angespornt werden, das für ihn einen Wert darstellt. Will man jemanden zum Beispiel durch ein Geschenk Anerkennung zeigen, so muss es für den Betreffenden geeignet sein und ihm in der Tat Auftrieb geben. Zweitens muss der Ansporn über das, was der berechtigte Anspruch oder Lohn des Betreffenden ist, hinausgehen. Denn andernfalls wird derjenige, der eigentlich gelobt und angespornt werden soll, nicht das Gefühl haben, man wolle ihm Antrieb geben. Drittens soll die Handlung oder Eigenschaft, für die man Anerkennung zukommen lassen will, nicht verschwommen sein, sondern man sollte sie klar umschreiben können. Der Lobempfänger sollte wissen, warum und für was ihm Anerkennung erwiesen wird. Viertens sollte das Lob adäquat sein, das heißt im angemessenen Verhältnis zu dem Gegenstand des Lobes stehen. Ein Lob darf also nicht übertrieben sein, noch darf es zu schwach ausfallen. Dann erst erfüllt es eine Funktion. Imam Ali alayhi salam sagt, ein Lob, das über die Rechtfertigung und Angemessenheit hinausgeht, ist als Schmeichelei zu betrachten und das Lob eines Rechtschaffenen, welches unter dem berechtigten Maß liegt, zeugt für Unfähigkeit oder Neid auf der Seite des Lobenden.
Hinter einem übertriebenen Lob steckt entweder Unkenntnis über den Wert einer Angelegenheit oder die hässliche Absicht, sich einzuschmeicheln. Und wenn jemand eine gute Handlung nicht richtig zu würdigen weiß, kann es sein, dass er neidisch ist und nur ungern den anderen lobt. Deshalb fällt sein Lob spürbar mager aus. Lob und Ansporn sind ein wertvolles pädagogisches Mittel. Zwei wichtige Wirkungen der Anwendung dieses Mittels sind: erstens, derjenige, der Lob erfährt oder als Anerkennung ein Geschenk erhält, wird gegenüber dem, der ihn auf diese Weise anspornt, freundlich gestimmt. Dadurch werden neue Freundschaften entfacht und alte Freundschaften gefestigt. Der Prophet Gottes sagte, die Herzen der Menschen werden von Natur aus denjenigen zugeneigt, die ihnen Gutes erweisen, und von Natur aus denjenigen gegenüber abgeneigt, die ihnen Schlechtes antun. Der Prophet und die religiösen Vorbilder haben oft das Mittel von Anerkennung und Ansporn zur Charakterveredelung der Menschen eingesetzt. Es wird wie folgt berichtet: Jemand ging ständig zu Imam Qasim, einem der Nachkommen des Propheten, und beschimpfte ihn. Einige Anhänger des Imam waren darüber erbost und baten Imam Qasim, gestatte uns, dass wir diesen Frevler töten. Aber Imam Qasim wehrte ab. Er bat, man solle ihm sagen, wo das Anbaufeld dieses Mannes liegt. Dann bestieg er sein Pferd und ritt mit einigen dorthin. Als der Mann Imam Qasim zusammen mit einigen seiner Gefährten sah, warnte er sie lauthals: Reitet bloß nicht durch mein Feld und zerstört mir nicht meine Ernte. Imam Qasim stieg ab, ging zu ihm und fragte: Wie viel hast du für dein Feld ausgegeben? Der Mann: 100 Dinar. Der Imam wieder: Wie viel Erlös erhoffst du dir? Der Mann: 200 Dinar. Da sagte der Imam: Nimm diese 300 Dinar, dein Feld bleibt in deinem Besitz und Gott möge dir das bescheren, auf was du hoffst. Der Mann nahm das Geld und küsste dem Imam die Stirn. Imam Qasim lächelte nur und kehrte um. Am nächsten Tag, als Imam Qasim in die Moschee kam, wartete dieser Mann bereits auf ihn. Als er den Imam eintreten sah, zitierte er eine Stelle aus dem Koran, nämlich dort, wo es in der Sure 6 im Vers 124 heißt: Gott weiß am besten, wohin er seine Botschaft sendet. Die Gefährten Imam Qasims wunderten sich, der hat doch vorher ganz anders geredet. Und was sagt er jetzt? Bisher hatte nur geschimpft und jetzt lobte. Da sagte der Imam zu ihnen: Ihr habt mich um Erlaubnis gebeten, diesen Mann zu töten, aber ich habe ihn mit ein wenig Geld, das ich ihm schenkte, in Ordnung gebracht. Einer der Wege, um die Menschen zum Guten hinzuändern, besteht darin, ihnen Gutes zu tun und sie zu beschenken. Wenn wir jemanden beschenken und ihm Gutes tun, wird dieser angeregt, den rechten Weg zu betreten bzw. fortzusetzen. Der Prophet des Islams, hat, als er die göttliche Botschaft offen verkünden wollte, sich als erstes seinen Verwandten zugewandt. Er lud sie zu einem gemeinsamen Essen ein und rief sie nach dem Essen zum Islam auf. Wenn daraufhin ein Teil seiner Familie ihn dennoch nicht anerkannte, ging es auf Faktoren zurück wie engstirnige Liebe zu den Götzen und die Angst, persönliche Vorteile zu verlieren und ähnliches. Es sei noch erwähnt, dass bei Belohnung und Lob sowohl die materielle als auch die immaterielle Seite des Menschen betrachtet werden soll. Manchmal ist ein immaterieller Ansporn sogar wirkungsvoller als ein materieller. Aus der Sicht des Islams ist Loben und Beschenken ein gutes Werk. Deshalb nimmt jemand, der die anderen anspornt, bei Gott einen hohen Platz ein, ebenso wie er unter den Menschen einen besonderen Rang genießt. Gott hat im Koran gesagt: Tut gute Werke, denn Gott liebt die, die Gutes tun.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Thank you.